Es gibt zwei Arten, Typen von Männern aus meiner Sicht. Es gibt die mit zu wenig Eiern und die mit zu vielen. Die mit den zu wenig Eiern sind häufig sehr angepasst und sehr fürsorglich, überempathisch. Die andere Variante, zu viele Eier, ist eine Fortsetzung des alten Patriarchen im modernen Gewand.
Die Autorin Dasha Sekely kennt aus ihrer Praxis als systemischer Coach und Transaktionsanalytikerin die beiden extremen Pole männlichen Verhaltens, die auch im Berufsleben eine Rolle spielen. Auf der einen Seite seien noch immer überdominante, herrschsüchtige, patriarchale Verhaltensmuster zu finden. Auf der anderen Seite trete immer häufiger das Phänomen der Überangepasstheit auf.
Die mit den zu wenig Eiern sind häufig sehr angepasst und sehr fürsorglich, überempathisch und sitzt du auch gut und hast du es warm genug? Und ja, genau das denke ich auch und das fühle ich auch. Also so überbetonte feminine Seite und wenig Kontur, wenig Anreiz für Diskussionen, für Reibung. Ich nenne die zahnlose Tiger. Mit einem zahnlosen Tiger kann ich nicht streiten. Das sind Moderatoren. Das ist so Markus Lanz, fällt mir da ein. Also das sind Leute, die mit ihrer eigenen Meinung zurückhalten, aber nicht, weil sie keine haben, sondern weil sie, sag mal, der Tiger weiß nicht, dass er mal Zähne hatte. Sie trauen sich einfach nicht, die zu äußern.
Bei aller Übertreibung und Zuspitzung ist Dasha Sekely überzeugt, dass es heutzutage zu wenige Männer gäbe, die zwischen diesen beiden Polen eine authentische Männlichkeit entfalten würden. Die Suche nach einem authentischen Rollenbild scheint heute für Männer schwieriger denn je. Dasha Sekely, die Autorin des Buches »Das Schweigen der Männer«, ortet in diesem Zusammenhang eine krisenhafte Zwickmühle, in der sich Männer häufig wiederfänden.
Ich glaube, momentan ist es richtig schwierig, ein Mann zu sein. Bei aller Kritik, die ich habe, ich fühle sehr mit. Weil wenn der Mann zu verständnisvoll wird, kriegt er eine gewischt, weil er irgendwie nicht kantig und nicht männlich genug ist. Und wenn er zu männlich und zu cool ist, dann ist er nicht einfühlsam und verständnisvoll genug. Also es ist wirklich eine Herausforderung heute als Mann, glaube ich, zu wissen, wie verhalte ich mich jetzt.
Steffen Keck ist Professor am Institut für Rechnungswesen, Innovation und Strategie der Universität Wien und forscht über das Verhalten von Kleingruppen im Managementbereich. Aus seiner Forschungsarbeit weiß er zu berichten, wie sehr auch heute noch Geschlechterstereotypen und die damit verbundenen Erwartungshaltungen in der Arbeitswelt vorherrschen.
Diese Geschlechterstereotypen, die haben normativen Charakter, das heißt, es ist eben nicht nur so eine, wie man sich Männer und Frauen vorstellt vielleicht, sondern eben auch, wie gesellschaftlich es vielleicht gesehen wird, dass sich Männer und Frauen verhalten sollten. Und entsprechend ist es dann so, wenn sich jemand gegen diese Stereotypen verhält, es entsprechend dann eben, das heißt auf Englisch Backlash gibt, das heißt eben, dass die Person dann als unsympathisch gesehen wird oder bei Männern oftmals als schwach.
Dieser Effekt führe laut Steffen Keck auch dazu, dass Männer, die sich geschlechterstereotyp untypisch verhalten, als nicht authentisch angesehen würden.
Wenn Männer sich zu sehr beispielsweise auf Emotionen konzentrieren oder zu sehr Einfühlungsvermögen in die Emotionen, sagen wir, von Mitarbeitern interessieren, also es eben so ein bisschen zu viel ist, dann ist es für Frauen in Ordnung, aber für Männer eben wird es als zu weiblich, nicht maskulin, nicht führungsstark angesehen. Das heißt, es kann schon auch in die andere Richtung gehen.
Da in der heutigen Arbeitswelt vor allem im Managementbereich vermehrt Kooperation, Empathie und Dialogbereitschaft gefordert würden, befänden sich, so Steffen Keck, Frauen mitunter im Vorteil, weil an sie andere Erwartungen gestellt würden.
Was man früher hatte, dass eben Frauen jetzt Probleme haben mit diesem traditionellen Führungsverhalten, dass es jetzt eben natürlich diesen sogenannten Female Leadership Advantage gibt, dass eben in solchen Unternehmen tatsächlich Frauen unter Umständen vielleicht einen Vorteil haben. Einfach deshalb, weil ihnen das unter Umständen ihr Führungsverhalten dadurch authentischer rüberkommt. Das heißt, wenn Frauen sich jetzt sehr kooperativ zeigen, dann erscheint das authentischer, wird ihnen eher abgekauft und auch positiv bewertet, wohingegen ein Mann, der eben zu sehr versucht, Kooperation zu zeigen, das eben als weniger authentisch gesehen wird und damit auch weniger erfolgreich ist.
Die Autorin und Transaktionsanalytikerin Dasha Sekely führt viele Probleme von Männern im Managementbereich darauf zurück, dass sie aufgrund einer problematischen Vaterbeziehung nicht zu ihrem wahren Selbst finden würden.
Was ich derzeit sehr, sehr häufig höre, ist der Satz, mein Chef führt nicht. Ich muss wieder an Laschet denken. Jemand, der keine Konturen hat, der Gespräche eher vermeidet und Dinge bagatellisiert und ist alles nicht so schlimm und macht mal irgendwie und der auch nicht sich kümmert, dass Prozesse laufen und sich einfach nicht verantwortlich fühlt. Das ist eine Variante, die sehr, sehr häufig anzutreffen ist. Ich vermute mal, das liegt auch an sehr autoritären Vätern, also als Gegenentwurf zum Vater, unter dem ich gelitten habe. Ich werde ein ganz netter Mann. Ich werde nie schreien und ich werde nie irgendjemandem zu nahe treten. Da ist jemand noch sehr identifiziert mit seinem eigenen inneren Kind.
Gerade in der Arbeitswelt würden aber auch patriarchale Strukturen fortbestehen, selbst wenn sie auf den ersten Blick nicht mehr so sichtbar seien wie früher.
Die andere Variante, zu viele Eier, ist eine Fortsetzung des alten Patriarchen im modernen Gewand. Der hat immer noch zu viele, der hat mittlerweile gelernt, das zu verstecken, aber in manchen Situationen kommen die doch zur Geltung. Das nenne ich den modernen Despoten, der nach außen sehr jungenhaft und flexibel und ja Gleichberechtigung super so daherkommt, aber im Grunde genommen die moderne Variante des alten Patriarchen ist, der halt so tut, als wäre offen. Und weder der eine noch der andere führt so, dass Mitarbeiter sich wirklich, dass sie orientiert sind, dass sie sich mit einbezogen fühlen.
In ihrem Buch »Das Schweigen der Männer« schreibt Dascha Sekeli darüber, wie lange in Deutschland die Folgen des Zweiten Weltkrieges über Generationen hinweg noch spürbar waren. Das von den Nationalsozialisten beschworene Rollenbild des Mannes als Kämpfer und das folgende Schweigen über den Krieg habe selbst noch die Enkel der Kriegsgeneration geprägt. Frei nach dem Motto »Ein tapferer Indianer kennt keinen Schmerz« und »Schweigen ist Gold«. Gerade die fehlende Sprache und die mangelnde Dialogbereitschaft seien ein Problem, mit dem viele Männer auch heute noch zu kämpfen hätten.
Was mir häufiger begegnet, sind Führungskräfte, die sagen, oh je, ich habe nächste Woche Mitarbeitergespräche, da muss ich unbedingt mit Ihnen vorher noch sprechen, das wird ganz schlimm. Die haben also gar nicht die Erwartung, dass das gute Gespräche werden könnten und da müssen sie sich auch wieder vorbereiten. Was befürchten diese Männer? Sie befürchten, dass sie mit Gefühlen konfrontiert werden, mit denen sie nicht umgehen möchten. Sie befürchten, dass sie nicht das Richtige sagen, dass sie mit den Mitarbeitern nicht gut umgehen. Und weil man da so viel befürchtet und nicht so genau hinschauen möchte, vermeidet man diese Situation lieber und stilisiert sie zu etwas ganz Furchtbarem, was man vor sich hinschiebt. Und dann wird es bekanntlich ja nicht besser, wenn man es vor sich hinschiebt. Und teilweise bilden die richtige Worst-Case-Szenarien, um das bloß nicht machen zu müssen.
Auf der anderen Seite der Skala fänden sich Männer, die Ratschläge für das richtige Sprechverhalten in der Arbeitswelt verlangen und dabei oft tiefer liegende psychische Probleme negieren würden.
Auch der junge Callcenter-Mitarbeiter passt sich daran an, dass er jetzt empathisch sein muss, was ihn nicht unbedingt zu einem empathischen Menschen macht. Männer kommen zu mir in die Praxis, weil sie sich auf Bewerbungsgespräche vorbereiten möchten und haben die Idee, dass sie eine Rolle auswendig lernen müssen. Also die gehen sozusagen auf die Bühne und sprechen ihren Text. Nichts gegen Rollenspiele, finde ich wunderbar, aber häufig liegt ein anderes Thema dahinter, weshalb sie überhaupt meinen, dass sie eine Rolle spielen müssten.
Marie-Therese Klaas leitet das Institut für Gender und Diversität in Organisationen an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie kennt die heutigen Herausforderungen im Management für Männer aus ihrer eigenen beruflichen Praxis und Forschung. Der männliche Chef als knallharter und durchsetzungsstarker Leader, der über seine Mitarbeiter herrscht, scheint mittlerweile ein Auslaufmodell zu sein, wie Marie-Therese Klaas beschreibt.
Was jetzt erwartet wird als Führungsstil, ist dieser mehr weiblicher Stil. In Corona hat man das noch mehr gesehen. Man muss sich kümmern um seine Leute. Man muss sich kümmern, dass diese Leute gesund bleiben, dass diese Leute keinen Breakdown haben, dass diese Leute keinen Infarkt haben, Herzinfarkt oder was weiß ich. Und diese Tendenz ist stärker geworden, dass man, die Führung ist nicht mehr transaktionell, wie man sagt, das heißt, was wichtig ist, ist, was geschieht, die Arbeit, sondern transformational, das heißt, man muss mit Leuten arbeiten und man muss diese Leute respektieren und man muss diese Leute auch gesund haben und ein Wohlgefühl und ein Balance geben im Leben zwischen Arbeit. Und das ist jetzt neu. Das ist immer stärker geworden und ist mit Corona noch stärker geworden.
Die Spezialistin für Gender und Diversität sieht die heutigen Anforderungen an ein modernes Management eher im Bereich der Serviceleistung angesiedelt.
Führen ist Service. Und das war so bis Machiavelli. Und dort hat sich das geändert auf einmal. Eine Evolution, wo der Boss und die anderen. Aber jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Man hat auch diese Theorien auch in Führung. Ne? Wir haben Transformative Leadership, Servant Leadership, diese neuen Konzepte auch, man sieht das. Das ist eigentlich ein Wandel, ich würde mal sagen, zurück in, was tun wir eigentlich, wofür eigentlich. Und wenn wir wirklich erfolgreich sein möchten, müssen wir Leute haben, die für uns arbeiten möchten, die es gerne machen, die alles geben. Und das kann man nicht, wenn man sie behandelt wie Sklaven und auspresst.
Gerade männliche Führungskräfte scheinen mit einem derart veränderten Anforderungsprofil ihre Schwierigkeiten zu haben. Das größte Problem scheinen dabei aber nicht die realen Gegebenheiten am Arbeitsplatz, sondern die eigenen und gesellschaftlichen Erwartungshaltungen gegenüber Männern zu sein. Muriel Niederle ist Professorin in der School of Humanities am Economics Department der Stanford University und eine weltweit führende Expertin der experimentellen Ökonomie. Niederle beschäftigt sich vor allem mit Experimenten zu Geschlechterunterschieden beim Wettbewerbsverhalten. Im Zuge eines spezifischen Experiments konnte sie zeigen, wie stark das Verhalten der Männer noch immer geprägt ist von der eigenen Erwartungshaltung, wettbewerbsfähig und durchsetzungsstark zu sein. In einem Laborexperiment stellten sie und ihre Mitarbeiter den Probanden und Probandinnen einfache Rechenaufgaben mit zweistelligen Zahlen. Nachdem die Testpersonen mit den Aufgaben vertraut waren, konnten sie wählen, welches Bezahlungssystem sie bevorzugen würden. Sie konnten entscheiden, ob sie nach einem fixen Schema pro gelöster Aufgabe oder nach ihrer Wettbewerbsfähigkeit bezahlt werden wollten. Beim Wettbewerbsmodell mussten sie sich jedoch gegen drei andere Probanden durchsetzen. Der oder die Beste bekam dann das Vierfache des fixen Bezahlschemas, bei dem jeder ein Gehalt bekam, der dieses Modell gewählt hatte. Die Verlierer des Wettbewerbsmodells bekamen jedoch überhaupt kein Gehalt. Das Ergebnis des Experiments bestätigte leider einige längst überholt geglaubte Geschlechterstereotypen.
Was wir finden ist, dass 35% der Frauen, aber 75% der Männer in den Wettbewerb einsteigen. Also das ist ein Riesenunterschied zwischen den Geschlechtern. Und wenn man jetzt sagt, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer, dann ist es die Frauen, die sehr viele Probleme richtig lösen. Das haben wir ungefähr 20 Probleme, die quasi mit Sicherheit fast gewinnen, weil 20 Probleme zu lösen in 5 Minuten ist nicht so einfach. Wenn die dann nicht in den Wettbewerb gehen, sondern nur sagen, sie möchten nur 50 Cent pro Lösung, dann bekommen die 50 Cent für 20 Probleme. Aber wenn sie in den Wettbewerb eingestiegen werden, hätten sie $2 pro Problem bekommen, also die hätten dann $40 gemacht, was natürlich wesentlich mehr ist. Das andere Problem sind dann die Männer, die nicht so gut sind, die 3 oder 4 Probleme lösen. Die hätten, wenn sie 4 Probleme gelöst hätten, hätten sie $2 gekriegt, aber dadurch, dass sie in den Wettbewerb eingestiegen sind, kriegen sie gar nichts.
Für die Ökonomin Muriel Niederle waren und sind die Testergebnisse ihres Experiments insofern enttäuschend, als sie Klischees von Geschlechterstereotypen in manchen Aspekten bestätigt hätten.
Deprimierend sind die großen Unterschiede zwischen den Männern und den Frauen. Also wo Frauen in den Wettbewerb nicht einsteigen, ist natürlich für uns war es natürlich toll, dass wir diese großen Unterschiede gefunden haben. Aber andererseits, ich meine, das sind 20-jährige Studierende in Amerika auf tollen Unis und da fragt man sich, naja, wenn es dort schon diese Unterschiede gibt, ist es ja eigentlich irgendwie auch sehr traurig. Ja? Also das ist dann einerseits gut für uns, weil es uns hilft, Sachen zu verstehen, aber andererseits auch deprimierend, weil ich wahrscheinlich schon fast lieber hätte, wenn es keine großen Unterschiede gäbe, jetzt in der Nachfrage nach dem Wettbewerb oder Risikoaversion.
Die Forschungsergebnisse, die die Ökonomin Niederle und ihre Arbeitskolleginnen erzielten, zeigen indes deutlich, wie groß die Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzung und Realität mitunter bei männlichen Probanden sind.
Eine Studentin von mir hat zum Beispiel gezeigt, wenn man sich jetzt selber promoten muss oder kann, dass die Männer da viel mehr bereit sind zu sagen, sie sind ausgezeichnet und sie sind auf jeden Fall für den Job geeignet, während die Frauen dann eher sagen, ja, ich bin da nicht so gut und sich anders beschreiben und dass Leute, die dann jemanden suchen, um anzuheuern, dass sie dann leider nicht verstehen, dass die Frauen, wenn sie sagen, na ja, ich bin ganz gut und der Mann sagt, ich bin ausgezeichnet, dass es in Wirklichkeit das Gleiche heißt. Wenn man dann sagt, wie man sich einschätzt von 1 bis 5, dann sagen die Männer halt 1, 2, 3 und die Frauen 3, 4, 5. Aber beide sind unabhängig davon schlecht, sich wirklich einzuschätzen. Also es ist nicht so, dass die Frauen, die 3 sagen, wirklich besser sind als die Frauen, die 4 sagen, so wie die Männer, die 1 sagen, nicht besser sind, wie die Männer, die 2 sagen.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Muriel Niederle will derartige Tendenzen der Überschätzung männlicher Studenten und Absolventen auch in den sogenannten Recommendation Letters, den Empfehlungsschreiben, erkennen.
Wenn wir lesen Recommendation Letters oder was sozusagen Professoren schreiben über Studierende, wo sie wollen, dass sie ins Doktoratprogramm aufgenommen werden, dann ist der männliche Studierende oft wahnsinnig gescheit und wird da geschrieben, wie toll der ist und vielleicht ein Genie, aber vielleicht ein bisschen daneben oder so, während die Frau, die ist, die arbeitet sehr brav und ist immer sehr gut, Sachen rechtzeitig zu machen und so. Also es wird dann oft auch auf andere Qualitäten zugeschrieben oder aufmerksam gemacht. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass die Studierenden jetzt unterschiedlich sind, sondern dass eigentlich der Person, die das beschreibt, Vorstellungen hat, wie Männer oder Frauen sein sollen.
Mit dem mangelnden Realismus bei der Selbsteinschätzung von Männern geht oft auch eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und eine Selbstüberforderung in der Arbeit einher. Männer würden sich deswegen oft mit der Arbeit überhäufen und dabei über die Grenzen körperlicher Belastbarkeit hinausgehen. Nicht selten ginge damit Drogenmissbrauch einher, wie die Leiterin des Instituts für Gender und Diversität in Organisationen an der Wirtschaftsuniversität Wien, Marie-Therese Klaas, erläutert.
Man kann doch als Mann nicht akzeptieren, dafür wäre ich nicht gut genug oder sowas. Der würde das nicht sagen, weil das wird als Mann eigentlich, so ist er aufgewachsen, wird das nicht akzeptiert. Du musst das können. Und dann Stress und dann Zusammenbruch. Das ist wie ein Sportler, der sagt, höher kann ich nicht springen. Also wie kann ich noch höher springen? Na ja, mit Drogen. Man ist in einem Kontext, wo es, ich muss es können. Ich weiß, dass ich es nicht kann. Also Drogen werden mir helfen. Oder wenn ich Alkohol trinke, dann ist alles leichter. Das ist eigentlich sich überschätzen und die Situation unterschätzen. Und dann, ich habe es geschafft. Ne? Danke dieser Drogen. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe eine ganze Woche nicht geschlafen, aber ich habe es geschafft.
Der Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut Romeo Bisutti bestätigt diesen Befund aus seiner Arbeit als Mitarbeiter der Männerberatung Wien.
Viele Männer kommen dann vielleicht lieber mit einem Burnout in eine psychologische Beratung als mit einer Depression, weil da habe ich immerhin etwas geleistet. Also wir sehen sehr viel bei Männern ein Burnout, das im beruflichen Kontext stattfindet, und da sehen wir sicher diese schädlichen Männlichkeitsleitbilder. Sehen aber auch, dass gerade suchtartige Phänomene, Alkoholkonsum, um sich nach anstrengender Arbeit zu entspannen, zu entlasten, suchtartiges Verhalten, vielleicht, ich weiß nicht, Cannabiskonsum und anderes mehr, um runterzukommen, sehen wir bei Männern ganz ausgeprägt. Also da sehen wir, dass sich diese Männlichkeitsleitbilder fortsetzen.
Dass die neuen Anforderungen und Erwartungshaltungen gerade männliche Angestellte im oberen Management vor große Herausforderungen stellen, liegt auf der Hand.
Es gibt auch Schocks für Männer. Na, ich habe einen Freund, der war ein Topmanager in einem sehr großen Unternehmen, international. Und ihm wurde dann gesagt, höher geht es nicht für Sie, denn das muss eine Frau werden. Und das ist so ein Schock. Das ist ein gläserner Deckel für Männer, na, auf einmal. Sehr interessant Phänomen eigentlich. Aber er fand es ganz normal. Er fand, es muss sich ja etwas ändern. Es muss sich ja etwas ändern, ist gut für das Unternehmen, ist gut für alle. Also ich würde mal sagen, vor 20 Jahren, wer hätte das akzeptiert? Wer hätte das verstanden? Dann hätten die doch gesagt, wieso? Ich bin doch der Beste.
Doch nicht nur im Managementbereich, auch an Arbeitsplätzen, die lange Zeit als Domäne der Männer gegolten haben, beginnen sich die Dinge zu ändern. Der Gesundheitspsychologe Romeo Bisutti erzählt in diesem Zusammenhang von den Veränderungen auf Baustellen.
Also wenn man denkt, zum Beispiel Alkohol am Arbeitsplatz, Alkohol auf der Baustelle, also wenn man sich ansieht, ich weiß nicht, vor 30, 40 Jahren, da hat man das Gefühl, ich weiß nicht, wie beim Mundl, da steht die Bierflasche am Bau, steht überall herum. Das ist heute größtenteils undenkbar geworden und das finde ich sehr gut. Also ich glaube, es verändern sich Dinge. Es hat Projekte gegeben, dass man Männer bei der Baustellenarbeit auch, dass sie sich gegenseitig mit Sonnencreme eincremen. Das hat nur zum Teil funktioniert. Zum Teil musste man da sozusagen externe Personen, meist weibliche Personen holen, die Männer eingecremt haben. Also da ist wahrscheinlich noch einiges zu tun. Da sieht man wieder, wie vielleicht ein bisschen so das Thema Berührungsängste, Homophobie eine Rolle spielen. Da ist noch einiges zu tun. Aber ich glaube, Insgesamt gibt es mehr Sensibilität dafür, dass man Männer auch am Arbeitsplatz zu Gesundheitsthemen erreicht.
Spricht man mit Psychologen und Therapeuten über das Thema Männlichkeit, berichten die Experten, dass immer öfter auch Männer deren Praxen aufsuchen, um psychologischen Rat und Unterstützung zu erhalten. Dass zunehmend auch Männer beginnen, über ihre Probleme zu sprechen, macht sich auch die Initiative der Social Barbers zunutze. Dabei werden Friseure ermuntert, sich vermehrt ihrer sozialen und kommunikativen Kompetenzen bewusst zu werden.
Wir haben mit dem Männergesundheitszentrum ein Projekt gemacht, das heißt Social Barbers. Da haben wir Herren Friseure, haben wir ausgebildet als Gesundheitsmultiplikatoren, weil sich ja beim Frisieren, beim Rasieren vielleicht auch, beim Haare schneiden auch Gespräche ergeben. Haben wiederum die Friseure und Friseurinnen gefragt, was ergeben sich da für Gespräche, welche Informationen wären für euch interessant. Und die haben gesagt, ja, von Themen wie Eifersucht, Thema wie psychische Erkrankungen, Depression, aber auch ganz allgemeine Gesundheitsthemen, Zuckerwerte, Blutdruck und, dass sie Informationen haben wollten. Und mittlerweile sind in dem Betrieb die Friseure, Friseurinnen haben uns berichtet, dass sich ganz andere Gespräche ergeben, dass sie auch wirklich Hilfestellungen geben können. Und das freut uns sehr und das wollen wir noch ausrollen in Wien, dass wir Herren Friseure, Friseurinnen auch zum Thema Gesundheit als Multiplikatoren erreichen können.
Überschaut man die häufigsten Problemfelder zum Thema Männlichkeit und Verhalten am Arbeitsplatz, so sind es häufig die nicht existierenden Erwartungen, die von Männern für real und gegeben erachtet werden. Derartige Erwartungshaltungen zu reflektieren und zu hinterfragen, ist, laut Steffen Keck, ein wichtiger Schritt zu einer authentischen Männlichkeit am Arbeitsplatz.
Was wurde überhaupt von mir erwartet? Wurde dieses männliche Führungsverhalten oder generell männliches Verhalten, maskulines Verhalten überhaupt erwartet? Und zum Teil ist es ja oftmals dann auch nicht so. Das heißt, man sollte zunächst mal überlegen, ist das notwendig? Und was sind die Alternativen dazu? Und dann natürlich dann auch unglaublich den Dialog finden, jetzt gerade wenn man mit einer weiblichen Führungskraft natürlich, dass man das offen anspricht, also sagen, was von einem erwartet wird und was eben nicht.